Schönen guten Morgen.
Ja, das geht schon mal ganz gut los. Ihr reagiert. Sehr schön. Mein Name ist Thilo, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin seit etwas über einem Jahr Pastor der EFG Mormerland in Veenhusen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute diesen Gottesdienst mit euch feiern darf, dass wir gemeinsam in Gottes Wort eintauchen dürfen. Meine Frau, meine Kinder, die sind alle eingebunden in ihren eigenen Diensten, deswegen bin ich heute alleine hier, aber sie grüßen euch ganz herzlich, auch von der Gemeinde bringe ich euch Grüße mit. Jesus bringt Hoffnung, wir haben gehört, es ist schon zweiter Advent. Bist du denn schon bereit für Weihnachten? Ja, das ist so der eine Termin im Jahr, von dem weiß man von Anfang an, der kommt. Sicher kommt er, aber nicht immer ist man innerlich schon so bereit auch dafür und manchmal auch ganz praktisch, aber ganz unabhängig von der Frage, ob wir bereit sind für Weihnachten, für die Adventszeit, habe ich, glaube ich, eine Vermutung. Ich glaube, wir bekommen alle gerne Geschenke, oder? Wer bekommt gerne Geschenke? Okay, da gehen viele Hände hoch. Wer bekommt richtig gerne Geschenke? Beide Hände hoch. Wow, jetzt weiß ich gar nicht wo. Ich habe hier ein Geschenk. Und ich habe hier hinten ein Geschenk und ich habe da drüben auch ein Geschenk. Wir bekommen alle gerne Geschenke. Und dass hier so richtig mitgemacht wird mit beiden Händen hoch, das macht mich richtig happy. Das ist dann so ein Grund, wo ich dachte, ich bringe euch mal Geschenke mit. Vielleicht ist das dann, falls ihr mich nochmal einladen wollt für die anderen, dann auch eine Motivation, gut mitzumachen. Ja. Wenn wir an Weihnachten und an Geschenke denken, dann haben wir ja von unserer Herkunft hier, haben wir eine klare Vorstellung davon, wer denn die Geschenke bringt. Für die einen, haben wir ja gerade in der letzten Woche gefeiert, das ist der heilige Nikolaus. Für diejenigen, die mit der holländischen Kultur vertraut sind, ist es übrigens schon einen Tag früher. Es ist Sinterklaas. Ich kenne die holländische Kultur in- und auswendig. Meine Frau ist Holländerin. Deswegen müssen wir natürlich Sinterklaas feiern. Für uns Mitteleuropäer, so die großen Geschenke an Weihnachten, die kommen entweder vom Weihnachtsmann oder vom Christkind. Für die Amerikaner ist es natürlich Santa Claus, ist doch ganz klar. Und in den osteuropäischen Regionen ist es eine Version des Weihnachtsmanns mit dem Namen, kennt ihn jemand? Väterchen Frost, genau. Und was ich auch cool fand, ich habe gelesen, in Südamerika, wisst ihr, wie da die Geschenke bringt? Die Los Reyes, die drei Könige. Und irgendwie passt es doch auch ganz gut, oder? Die hatten ja wirklich Geschenke dabei. In unseren Gemeinden geht es hoffentlich nicht um diese Art von Geschenk, die von solchen legendenhaften Gestalten gebracht wird. Das größte Geschenk kam mit Jesus selbst auf diese Welt. Aber Jesus hat auch noch eine ganze Menge Geschenke mitgebracht, womit er die Menschen beschenken möchte, sofern sie denn bereit sind, sein Geschenk anzunehmen. Irgendwie ist es so mehr und mehr auch zu so einer Unsitte geworden, dass man Geschenke gar nicht mehr annehmen möchte. Und meine Überzeugung ist, der größte Grund, warum Leute sagen, nee, ich will kein Geschenk annehmen, ist der, das Gefühl zu haben, dem anderen etwas schuldig zu sein. Wenn ich einfach nur so ein Geschenk bekomme, dann habe ich das Gefühl, das habe ich gar nicht verdient, da muss ich doch irgendwas tun. Ich will nicht in der Schuld des anderen stehen. Und Jesus, er bietet uns auch Geschenke an. Heute hat er eines mitgebracht und ich hoffe, du bist bereit, dieses Geschenk anzunehmen. Und über dieses Geschenk wollen wir jetzt nachdenken. Das Geschenk geht zurück auf das 5. Evangelium. Oh Mann, jetzt haben wir einen Irrlehrer hier, oder? Kennt ihr das 5. Evangelium? Das ist das Buch Jesaja. Das Buch Jesaja im Alten Testament steckt so voller Hinweise und Prophezeiungen auf Jesus hin, dass viele Theologen es als das 5. Evangelium bezeichnen. Und all diese Prophezeiungen haben sich in Christus erfüllt. Und über Jesus wird hier berichtet, nicht wie in den anderen 4 Evangelien, wie denn sein Leben war, sondern in Jesaja wird berichtet, wie sein Leben sein wird. Und dann konnten wir es im Nachhinein anhand der anderen Evangelien verifizieren. Eines der Geschenke, das Jesaja prophezeit, das Jesus uns bringen würde, ist Hoffnung. Menschen brauchen Hoffnung in ihrem Leben, um weiterzugehen. Ihr Lieben, Hoffnung hilft, Ungerechtigkeit auszuhalten. Hoffnung gibt Perspektive. Hoffnung, wir haben es gerade gehört oder wahrgenommen vielleicht sogar, es motiviert Menschen zum Handeln. Hoffnung beinhaltet aber auch noch immer einen bestimmten Anteil an Unsicherheit. Hoffnung ohne Unsicherheit wäre keine Hoffnung, sondern das wäre ein Fakt. Manchmal wird die wahre Bedeutung von etwas auch erst durch ihre Abwesenheit bewusst. Wo Hoffnung fehlt, macht sich Resignation breit. Hast du schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die resigniert haben? Mit Menschen, die dabei sind zu resignieren? Da kommt oft ganz viel Zynismus dazu, Enttäuschung, Ohnmacht, Frust, Perspektivlosigkeit, all die Dinge kommen nach vorne. Und es sind alles Sachen, die machen uns unglücklich und auf lange Sicht machen sie den Menschen sogar psychisch krank. Wo keine Hoffnung mehr ist, da fehlt der Wille und die Motivation, weiterzumachen. Ihr kennt doch bestimmt das Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da ist irgendwie etwas Wahres dran, weil in dem Moment, wo die Hoffnung gestorben ist, da fehlt die Lebenskraft für eine Idee oder für eine Sache. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo hast du deine Hoffnung verloren? Vielleicht, weil deine Träume und Vorstellungen vom Leben nicht in Erfüllung gegangen sind. Vielleicht haben Menschen die Erwartungen, die du an sie hattest, nicht erfüllt. Vielleicht sogar Menschen, die dir lieb und teuer sind, die dir sehr nahe stehen und viel bedeuten. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren, dass du den Kampf gegen eine Krankheit gewinnen kannst. Und irgendwie kannst du dir nicht anders helfen, als Gott dafür verantwortlich zu machen. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren, dass du jemals im Leben deinen Traumpartner finden wirst, weil gerade wieder eine Beziehung, die so verheißungsvoll begonnen hat, in die Brüche ging. Vielleicht hast du auch die Hoffnung in dich selbst verloren, dass du jemals diese eine Sache in deinem Leben in den Griff bekommen wirst, die dich zu beherrschen droht. Bevor wir uns gleich den Bibeltext aus Jesaja anschauen, will ich dir sagen, Jesus bringt Hoffnung. Das gehört zu seinen Geschenken, die er für dich hat. Willst du dieses Geschenk annehmen oder nicht? Was zeichnet die Hoffnung aus, die Jesus uns vermittelt? Geht es bei der Hoffnung Jesu um ein schöneres Leben? Haben wir mit Jesus an unserer Seite die Hoffnung auf einen Sechser im Lotto? Natürlich nicht. Jesus ist auch nicht die Hoffnung auf die Lösung all unserer Probleme. Er ist noch nicht einmal die Hoffnung, dass du endlich die Disziplin hast, dich selbst zu ändern. Jesus will dir Hoffnung bringen, die gegründet ist auf dein Vertrauen auf ihn. Und damit wir Jesaja und seine Botschaft der Hoffnung verstehen können, brauchen wir etwas Hintergrund zu seiner Zeit, zu seinem Auftreten und zu seinen anderen Botschaften, die er für seine Zeitgenossen hatte. Schon im ersten Kapitel, im ersten Vers, bekommen wir einen wichtigen Hinweis. Da lesen wir, dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Also hier sind vier Könige genannt, vier Könige von Juda. Und es gibt uns den Hintergrund, in welcher Zeit Jesaja tätig war. Jesaja, er war in Juda wirksam. In der Bibel erfahren wir von der Trennung des vereinten israelischen Königreichs, wie es unter David und Salomo Bestand hatte. Um etwa 950 vor Christus, in der Zeit nach Salomo, da trennte sich das vereinigte Königreich ins Nordreich und in das Südreich. Das Nordreich war das Haus Israel und das Südreich war das Haus Juda. In Juda, da gab es Jerusalem als Hauptstadt mit dem Tempel und zeitweise gab es sogar zwischen dem Nordreich und dem Südreich, also zwischen Israel und Juda, gab es Krieg. Generell war aber Juda im Süden gelegen, die Stadt aufgrund ihrer, oder die Gegend aufgrund ihrer geografischen Lage etwas abgeschirmt von den kriegerischen Ereignissen. Das Nordreich hingegen war viel, viel mehr in Kriege verwickelt. 732 vor Christus unterlag das Nordreich den Assyrern und die Menschen wurden verschleppt und deportiert. Das Südreich konnte sich in der Geschichte noch viel länger halten, aber 587 vor Christus kam es auch hier zur Deportation, hier durch die Babylonier. Jesaja, der Name erinnert uns doch schon an Jesus, oder? Jesaja und Jesus haben ähnliche Namen, eine ähnliche Bedeutung. Es geht um die Rettung. Jesaja, der schon von seinem Namen her uns erinnert, er war der erste große der Schriftpropheten im Südreich in Juda. Da hatten wir hier von den verschiedenen Königen gelesen. Usia war König. Er regierte teilweise gemeinsam mit seinem Sohn Jotham. Und dann gab es König Ahas und König Hiskia. Und während all dieser Zeit, während dieser vier Könige, war Jesaja als Prophet im Südreich unterwegs mit verschiedenen Botschaften, die er im Auftrag Gottes seinem Volk weitergab. Unter Josia und seinem Nachfolger lebte das Haus Juda in einer Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Es ging den Menschen gut. Jetzt haben wir in unserer Zeit eine Situation, wo wir seit fast 3 Jahren auch wieder Krieg auf unserem Kontinent haben. Davor haben wir noch über 70 Jahre des Friedens gefeiert. Und ich glaube, selbst mit der Anwesenheit von Krieg auf unserem Kontinent erleben wir hier in unserem Land noch eine immer anhaltende Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Deswegen, wir haben viele Parallelen zu dieser Situation, zu dieser Zeit, in die hinein Jesaja spricht. Und obwohl es den Menschen gut ging, obwohl sie Frieden hatten und Wohlstand hatten, hatte der Prophet einiges auszusetzen. Aber nicht, weil er das so fand, sondern weil er das Wort Gottes an die Menschen weitergegeben hat. So hatte er viel Kritik üben müssen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In Kapitel 1, ab Vers 11 spricht Gott durch Jesaja zu den Menschen. Was soll ich mit der Menge eurer Opfer, spricht Jahwe. Ich habe satt, dass ihr mir Schafböcke und das Fett von Mastkälbern verbrennt. Das Blut von Stieren, Lämmern und Böcken mag ich nicht. Wenn ihr in den Tempel kommt, um vor mir zu erscheinen, meine Vorhöfe zertrampelt, wer hat das von euch verlangt? Lasst eure nutzlosen Opfer, euer Weihrauch ist mir ein Greuel. Neumond, Sabbat und andere Feste, sündige Feiern ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Feste sind mir in der Seele verhasst. Sie sind mir eine Last und ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr betet mit ausgebreiteten Händen, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr mich noch so mit Bitten bestürmt, höre ich doch nicht darauf. Eure Hände sind ja voller Blut. Wascht und reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus dem Weg. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun. Richtig hoffnungsvoll, oder? Ja, richtig hoffnungsvoll. Ein ganz schön starker Tobak, den Jesaja hier im Auftrag Gottes dem Volk Israel bringt. Aber auch bei aller Kritik und Ankündigung von Gericht gibt es bei Jesaja, bei Gott, immer wieder einen Ausweg. Ihr Lieben, das ist die Hoffnung. Es gibt einen Ausweg. Und worin besteht der Ausweg? Der Ausweg besteht darin, Buße zu tun und umzukehren. Der Ausweg besteht darin, nicht sich mit seinen bösen Handlungen irgendwie zu arrangieren und damit zu leben. Und so lesen wir im gleichen Kapitel, einen Vers danach, in Vers 18, kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist, spricht Jahwe. Wenn eure Sünden rot sind wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot wie Purpur sind, werden sie weiß wie Wolle sein. Wenn ihr willig auf mich hört, dürft ihr die Früchte des Landes genießen. Doch wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund Jahwes hat dies gesagt. Ihr Lieben, das ist Hoffnung gekoppelt an die Bereitschaft zur Umkehr. Andernfalls Gericht. Wer findet Gerichtsankündigungen cool? Klar, niemand mag das. Diesen Ankündigungen, und das ist das Geheimnis Gottes, geht aber immer der Ruf und die Gelegenheit zur Buße und zur Umkehr voraus. Gott wirbt durch seinen Propheten Jesaja um eine Umkehr der Herzen seines Volkes. Und was auch ganz besonders ist bei Jesaja, dass Gott mitten hinein in diese Ankündigung von Strafe und Gericht diesen Aufruf zur Veränderung und zur Buße schickt und immer wieder Worte der Hoffnung und des Trostes. Soweit der Hintergrund. Eine der ausführlichen Botschaften der Hoffnung, die wir uns jetzt anschauen wollen, die wird deutlich in Kapitel 11. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Israel war der Vater von König David. Und wenn hier von einem Schößling die Rede ist, dann geht es um einen Nachkommen des großen Königs David. Und dann lesen wir weiter. Und auf ihm, also auf diesem Nachkommen Davids, wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wir wissen aufgrund des Evangeliums von Lukas, dass dieser Geist bei der Taufe auf Jesus kam. Und so lesen wir in Lukas 4 im Anschluss an die Taufe Jesu. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Ihr Lieben, Jesaja prophezeit hier 750 Jahre vorher, dass dieser Hoffnungsspross, dieser Nachkomme Davids vom Geist erfüllt sein wird. Und weiter lesen wir über diesen Jesus. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen. Das ist Hoffnung. Sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Staub seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Ihr Lieben, bei allen Gerichtsankündigungen, bei aller Kritik über das Leben und das Verhalten der Menschen in Juda, ist dies, was Jesaja hier prophezeit, eine Botschaft der Hoffnung. Hoffnung, die Jesus Christus bringt. Hoffnung auf Gerechtigkeit und Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung auf eine ehrliche Rechtsprechung. Ich möchte dich einladen, dass du diese Situation, in die Jesaja hineingesprochen hast, mal auf dein eigenes Leben anwendest. Wo gibt es vielleicht ein Reden Gottes zu deinem Herzen, dass du umkehren sollst und Buße tun sollst? Gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du dich ganz bewusst gegen die Gebote Gottes sträubst, gegen seine Vorgaben? Wo ist die Sünde in deinem Leben so normal geworden und entgegen besserem Wissen hast du begonnen, sie zu akzeptieren? Und ich rede hier zu Menschen, die von sich sagen, ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich rede zu Menschen, die sagen, ich bin ein Christ. Wisst ihr, wir müssen nicht anfangen, die Maßstäbe Jesu auf eine Gesellschaft zu übertragen, die von Jesus und Gott nichts wissen will. Wir müssen anfangen, die Maßstäbe, die das Wort Gottes uns vorgibt, auf uns selbst anzuwenden und selbst danach zu leben. Wenn du erlöst bist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du seine Gnade und seine Erlösung erleben durftest, dann ist es deine Aufgabe, auch nach seinen Maßstäben zu leben. Nicht in einer moralisierenden und gesetzlichen Art und Weise, sondern aus Dankbarkeit über seine Erlösung. Gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du wie das Volk Juda störrisch bist und dich gegen die Gebote Gottes auflehnst? auch wenn es in unserer Zeit vielleicht noch weniger populär ist, als es zur Zeit Jesajas war, über göttliche Gebote und Verbote zu sprechen. Ich glaube, wir dürfen uns dem nicht entziehen. Es ist so wichtig für unsere gesunde geistliche Entwicklung und ist der Teil, den das Neue Testament als Jüngerschaft bezeichnet. Jüngerschaft bedeutet, Anleitung darin zu bekommen, wie man in seiner Beziehung mit Gott wachsen kann. Es bedeutet, sich mit der Bibel, mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und nun andere Werte und andere Maßstäbe auf sein eigenes Leben anzuwenden. Es bedeutet, nicht gesetzlich und moralisierend zu sein, mit dem Ziel, sich durch sein gutes Verhalten selbst zu erlösen. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass wir so gut sind, dass Gott nicht anders kann, als uns anzunehmen. Das schaffen wir nie aus eigener Kraft. Sondern es geht darum, dass wir dankbar für unsere Erlösung, die Jesus für uns erwirkt hat, darauf reagieren und ihm folgen. Und dann möchte ich dir heute Morgen genauso die Hoffnungsworte von Jesaja zusprechen. Der Spross Isais, von dem Jesaja im 11. Kapitel schreibt, ist Jesus Christus. Und mit ihm ist Hoffnung in diese Welt gekommen. Hoffnung worauf? Auf Versöhnung mit dem Vater. Hoffnung auf Wiederherstellung der zerstörten Beziehung mit ihm. Hoffnung auf ein sinnerfülltes und lohnendes Leben. Hoffnung auf einen sichtbaren Segen auf deinem Leben. Hoffnung auf eine nie endende gute Beziehung zu ihm. Und das bezieht sich alles nicht allein und ausschließlich auf die zukünftige Welt, sondern schon hier auf unser Leben auf dieser Erde. Gott, er hat uns Hoffnung geschenkt und er gibt uns allen Grund, hoffnungsvoll zu sein. Wir dürfen in jeder Schwierigkeit, die Gott in unserem Leben erlaubt, hoffen, dass er uns durch diese Schwierigkeit hindurch hilft und uns dadurch weiterhin formt in seinem Bild. Ihr Lieben, wir dürfen in jeder Situation hoffen, dass er sich dadurch in unserem eigenen Leben oder im Leben von anderen verherrlicht. Paulus sagt in Kolosser 1, dass Jesus selbst die Hoffnung ist. Glaube nicht, dass das, was du bisher erlebt hast oder wo du gerade stehst, alles ist, was du erreichen kannst. Wenn dein Lebensziel oder deine Situation hoffnungslos erscheint, vergiss es niemals. Für Gott ist nichts unmöglich. In Matthäus 19, Vers 26, da sagt Jesus, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Ganz gleich, wie hoffnungslos du dich gerade fühlen magst, Gott ist größer als alle Hindernisse, die dir im Weg stehen. Unmögliches bleibt nur so lange unmöglich, bis es jemand anpackt. Deshalb, pack du es an. Lebe den Tag und lass dich nicht von deinen Gedanken abhalten, das zu realisieren, was du im Leben erreichen kannst. Geh vorwärts in deinem Leben und fang an, neue Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel besser das Leben wird, wenn Gott dich leitet. Der Apostel Paulus hat es im Römerbrief genial ausgedrückt. Diese Zusage wünsche ich dir. Darum, sagt er, ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Wow, das ist kompakt, oder? In Jesus dürfen wir Hoffnung haben für unser irdisches Leben, aber es ist auch die Hoffnung, die weit über unser irdisches Leben hinausgeht. Es gibt bei der Hoffnung, die Jesus schenkt, nicht um eine Hoffnung, die sich auf das begrenzt, womit wir hier zu tun haben, im Hier und Jetzt. Es geht vielmehr auch noch um die Ewigkeitsperspektive, die wir ganz neu lernen dürfen einzunehmen. Paulus schreibt es an einer anderen Stelle an Titus mit folgenden Worten: Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Jesus bringt Hashtag Hoffnung. Ich möchte diese Gedanken mit einem wunderbaren, ermutigenden Vers aus Jesaja Kapitel 40 schließen. Und es ist ein Vers, der dir heute Morgen in deiner Situation, wo sich vielleicht gerade Hoffnungslosigkeit breit machen will, richtig tief in dein Herz fallen darf. Da, wo du im Begriff stehst, Perspektive und Hoffnung zu verlieren, da gilt dir diese Zusage aus Jesaja 40, 31. Die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adler wachsen ihnen Schwingen. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und ermatten nicht. Das sind Worte vom gleichen Jesaja, der dem Volk klipp und klar gesagt hat, was Sache ist. Und ich glaube, wir dürfen heute nicht den Fehler machen, zu denken, dass wir nur noch Worte des Trostes brauchen. Ich glaube, wir brauchen auch heute in unserer Zeit die klare Verkündigung, die sich auch an das Zentrum unseres Seins richtet. Wo laufen in meinem Leben die Dinge schief? Wo darf ich neu Gott um Vergebung für meine Schuld bitten? Und wo darf ich mit dieser Hoffnung dann auch unterwegs sein, dass er mich neu annimmt, dass er mir neu vergibt, dass er mich in seine Arme schließt und dass er mit mir den nächsten Schritt geht, dass er mir wieder neue Kraft schenken mag, dass ich laufe und nicht müde werde, dass ich gehe und nicht ermatte. Ihr Lieben, Jesus bringt Hoffnung. Ich bitte die Band nach vorne. Wir werden jetzt nochmal gemeinsam ein Lied singen, bevor wir dann auch zum Abendmahl kommen werden. Amen.